Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem zweiten Korintherbrief im Sinn einer Einführung beschäftigen. Schon vor längerer Zeit haben wir hier in Rickenbach schon den ersten Korintherbrief behandelt. Der zweite Korintherbrief hat einen ganz anderen Charakter. Er spricht über den Dienst für Gott inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten. Er ist voll praktischer und mutmachender Belehrungen für einen jeden, der sein Leben Gott ganz zur Verfügung stellen möchte. Ferner geht er nochmals verschiedene Missstände in der Korinthergemeinde an, um seelsorgerlich zu helfen und diese zum Teil schon im ersten Brief angesprochenen Probleme endgültig zu lösen. Während wir beim ersten Korintherbrief gesehen haben, dass dieser Brief ein ausgesprochener Gemeindebrief ist, der die örtliche Gemeinde im Blickfeld hat, ist das beim zweiten Korintherbrief nicht mehr ganz so. Hier steht eben, wie gesagt, ganz besonders der Dienst für Gott im Vordergrund. Der Autor des Briefes ist der Apostel Paulus, der Mitabsender Bruder Timotheus. Wir lesen gleich dazu den Anfang des Briefes. 2. Korinther 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Timotheus ist der Mitabsender und die Adressaten sind die Gläubigen der Gemeinde Gottes in Korinth. Aber nicht nur sie, sondern auch alle Gläubigen, alle Heiligen in Achaia. Achaia war eine Provinz. Dazu gehörte eben unter anderem die Stadt Korinth und die Gemeinde dort, aber auch die Nachbargemeinde Kenchrea. Diese Gemeinde wird erwähnt in Römer 16, Vers 1. Zur Gegend von Achaia gehört zum Beispiel auch Athen. In Apostelgeschichte 17 wird ja die Missionsarbeit des Paulus in Athen beschrieben, seine Rede vor dem Areopag ganz ausführlich behandelt. Und dann in Apostelgeschichte 17, 34 wird gesagt, wie sich dann verschiedene Leute in Athen bekehrt haben. Paulus ging dann weiter. Es wird nichts mehr weiter berichtet über die Gemeinde, die dann entstanden wäre in Athen. Aber diese Notiz macht schon mal klar, da waren eine ganze Reihe von Gläubigen und damit war auch die Voraussetzung gegeben für eine Gemeinde in Athen. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 18, 20, da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und diese Voraussetzungen waren auch in Athen gegeben. Also der zweite Korintherbrief ist ganz klar überörtlich. Im ersten haben wir das noch drastischer gesehen. Das ist vielleicht nochmals in Erinnerung zu rufen. 1. Korinther 1, 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus, Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also hier wird der Korintherbrief als ausdrücklich universal weltweit hingestellt. Also samt allen, die an jedem Ort, nicht nur in der Provinz Achaia, an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist besonders eindrücklich, weil im ersten Brief es doch den Anschein macht, dass manche Dinge behandelt werden, die sehr auf einen Ort zugeschnitten wären. Also wird klar gemacht, nein, diese Grundsätze hier sind von Bedeutung für alle Gemeinden weltweit. Während wir im 2. Korintherbrief viel eher sehen, wie die Lehren, die wir da finden, eben zugeschnitten sind für alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Und da wird weniger dieses Universelle betont. Aber es war doch der Akzent da, die Gemeinden sind nicht einfach für sich isoliert, sondern das, was speziell zu Korinth gesagt wird, das hat auch besondere Bedeutung für die Nachbargemeinden. Und da haben wir einen ganz interessanten Hinweis eben auf das Thema der Beziehung von Ortsgemeinden untereinander und der besonderen Verantwortung von Gemeinden füreinander, die in besonderer geografischer Nähe zueinander stehen. Ich habe im Zusammenhang mit dem 1. Korintherbrief schon damals ausführlich behandelt, was die Entstehungsgeschichte der Gemeinde von Korinth anbetrifft. Jetzt hier auf dem ausgeteilten Skript habe ich das nochmals aufgeführt unter Adressaten. Aber wir wollen jetzt das nicht nochmals durchgehen, das hatten wir damals behandelt. Kann man auch auf der CD dort nachhören. Wie also die Gemeinde von Korinth auf der 3. Missionsreise des Paulus entstanden ist, beschrieben in Apostelgeschichte 18. Aber vielleicht möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass der große Teil der Gemeinde kam aus der Unterschicht. Das wird ja in 1. Korinther 1, 26 bis 27 sehr betont. Seht auf eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise, nicht viele Edle. Also sie kamen ganz besonders aus der Unterschicht. Und dann haben wir auch gesehen, dass Korinth war bekannt als die unmoralischste Stadt der alten Welt. Es gab ja dieses Verb Korinthiazestai, korinthisch leben, und das war gleichbedeutend mit Unzucht treiben, Hurerei treiben. Also die meisten kamen aus einer tiefen Unterschicht und viele, wie wir auch im 1. Korintherbrief gesehen haben, kamen auch aus sehr, sehr unmoralischem Hintergrund. Aber darum wird das eben umso mehr zu einem Monument der Gnade Gottes, wie Gott diese Menschen völlig erneuern konnte. Und dazu möchte ich gerade lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und dieser Satz im 2. Korintherbrief hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung auf dem Hintergrund, eben dass Korinth eine so morastige, schlimme Stadt war. Wir fragen uns ja immer wieder, nicht nur wer hat ein Bibelbuch geschrieben, an wen wurde es zuerst geschrieben, sondern auch Zeit und Ort der Abfassung. Wir können den 2. Korintherbrief auf circa 55 nach Christus ansetzen, geschrieben aus Mazedonien. Ich habe auf dem Skript verschiedene Kapitel und Verse angegeben, Kapitel 2, 12 und folgende, 7, 5 und folgende, 8, 1, 9, 2. Da geht das hervor, aus Mazedonien. Das war wieder eine Provinz, das ist die nördliche Provinz, anschließend an Achaia, also nördlichen Griechenland. Das war also die Gegend, wo die Gemeinde von Thessalonich war, Philippi, Beröa, das war Mazedonien. Aus dieser Gegend wurde der Brief geschrieben. Und interessant ist, in 2. Korinther 8, Vers 10 und 9, Vers 2, wie Paulus da spricht, seit vorigem Jahr. Dieser Ausdruck seit vorigem Jahr macht also klar, dass der erste Brief eben im Kalenderjahr davor verfasst worden war und jetzt wird über die Entwicklung im zweiten Brief geschrieben, seit vorigem Jahr. Was war denn der genaue Anlass für diesen zweiten Brief? Auf Seite 2 habe ich das zusammengefasst. Paulus schrieb den ersten Brief in Ephesus. Das ist die Zeit von Apostelgeschichte 19. Und ließ ihn durch Timotheus überbringen. Schon in 1. Korinther 16, Vers 10 hatte Paulus gesprochen von dem Besuch des Timotheus und wie die Korinther sich Mühe geben sollten, dass dieser junge und eher schüchterne Mann eben keine Furcht haben müsste, wenn er da bei den Korinthern sich aufhalten würde. Danach, nach diesem ersten Brief, der ja sehr einschneidende Korrekturen anbrachte an dieser chaotischen Gemeinde, danach ging Titus nach Korinth. Da wurden wir gesprochen in 2. Korinther 12, Vers 18. Und er sollte erkunden, was der Brief dort ausgelöst hatte. Und zweitens, um die schon in 1. Korinther 16, Vers 14 vorbereitete Gabensammlung für die Gläubigen in Judäa und Jerusalem vorzubereiten. Und dieser Gabensammlung werden wir dann noch ausführlich hören, 2. Korinther 8 und 9. Also, stellen wir uns vor, Titus sollte hingehen und schauen, was hat der 1. Korintherbrief ausgelöst. Nehmen Sie diesen Brief an oder wie reagieren Sie darauf? Nun, nachdem Paulus durch den schrecklichen Tumult in Ephesus, Apostelgeschichte 19, beinahe ums Leben gekommen war, wir werden gleich noch sehen, in 2. Korinther 1 sagt er, dort sei er am Leben verzweifelt. Also er war am Punkt, wo er nur noch damit rechnete, Gott ist der Gott, der aus den Toten auferweckt. So schlimm war das. Da war er also fast umgebracht worden, aber gerettet aus dieser Not, reiste er nachher weg nach Troas. Das wird gerade in Apostelgeschichte 20, 1 beschrieben. Und von dieser Reise nach Troas wird auch in 2. Korinther 2, Vers 12 gesprochen. Paulus war da in tiefer Unruhe. Eben die Fragen bewegten ihn. Wie wird der Brief in Korinth aufgenommen werden? Dann hat sich die Anreise des Titus nach Troas verzögert. Und Paulus war so unruhig, er wollte nicht mehr länger warten, bis Titus dann schließlich doch noch kommen würde. Er brach auf, ging also wieder von Troas, heutige Türkei, rüber nach Griechenland in die Provinz Mazedonien. Und dort traf er endlich den Titus. Von diesem Treffen spricht er ausdrücklich in 2. Korinther 2, Vers 13, 7, 6, Verse 13 und 14. Wir kommen noch darauf. Titus konnte Paulus ermutigen. Das war ein Moment. Und davon spricht er auch sehr ergreifend in seinem zweiten Brief. Titus konnte Paulus ermutigen. Der erste Korintherbrief hat eine entscheidende Umkehr in der Gemeinde ausgelöst. Verschiedene schwere Missstände wurden endlich geordnet. Davon kann man lesen in 2. Korinther 7, 2 bis 16. Aber Titus musste den Paulus auch unterrichten über neue Gefahren in Korinth. Und zwar durch ganz gefährliche Irrlehrer. Von denen wird dann die Rede sein in Kapitel 11 und auch 12. Dann schickte Paulus den Titus nochmals nach Korinth. Und zwar, um den zweiten Korintherbrief zu überbringen. Davon spricht er in 2. Korinther 8, 6, 16 und 23. Warum schrieb Paulus den zweiten Korintherbrief? Hier eine Serie von Gründen. Um zu erklären, warum er sie noch nicht besucht hatte. Er hatte eigentlich vor, sie zu besuchen, aber er sah dann im Nachhinein, nein, ich kann noch nicht sofort gehen, da müssen noch andere Dinge zuerst geschehen. Also er erklärt in 2. Korinther 1 und 2, warum er sie immer noch nicht besucht hatte, obwohl er eigentlich von diesem Besuch als vorgenommenes Projekt zuvor gesprochen hatte. Zweitens, er schrieb den Brief, um sie zu ermahnen, mit ihrer endlich ausgeführten Gemeindezucht nicht zu weit zu gehen. Wir werden noch sehen, in 2. Korinther 2, Vers 5, wird deutlich, dass dieser Mann, der ja in schwere Sünde gefallen war, 1. Korinther 5 spricht davon, endlich von den Korinthern ausgeschlossen worden war, aus der Gemeinde. Die sind ja darüber einfach oberflächlich darüber hinweggegangen. Und Paulus musste in dem Brief schreiben, ihr müsst ihn hinaustun, ihr müsst ihn ausschließen, ihr könnt keine Gemeinschaft mehr mit diesem Mann haben. Aber jetzt werden wir dann sehen im 2. Korintherbrief, jetzt schossen sie übers Ziel hinaus. Der Mann war in der Zwischenzeit wirklich zusammengebrochen und zur Buße gekommen. Und sie hatten ihn immer noch nicht aufgenommen. Und so musste er sie jetzt ermahnen, jetzt müsst ihr gegen diesen Mann besonders Liebe üben, damit ein solcher nicht durch übermäßige Traurigkeit verschlungen würde. Man muss sich natürlich auch vorstellen, damals war das nicht so möglich wie bei uns. Ein schlimmer Missstand. Da wird einer ausgeschlossen wegen einer schweren Sünde. Dann sagt er sich, ja gut, tschüss, dann gehe ich zu denen. Da geht er irgendeine andere Gemeinde und die nehmen ihn auf und das interessiert sie gar nicht groß, was war da zuvor und ist das Leben wirklich geordnet. Und der kommt da anderswo unter. Und was geschieht? Die Gemeindezucht löst genau das nicht aus, was sie in Bezug auf die ausgeschlossene Person tun sollte. Er kommt nicht zur Buße, weil andere die Buße verhindern. Aber damals, der war wirklich draußen. Da gab es keine Möglichkeit, ja, dann gehe ich nach Kenchrea. Ist ja nicht so weit weg, ja. Die hätten ihn auch nicht aufgenommen, weil die Gemeinde in Korinth anerkannten. Und wenn die einen Beschluss gefasst haben, der wirklich im Namen des Herrn geschehen war, dann waren sie auch daran gebunden. Denn Matthäus 18, da sagte der Herr Jesus in Verbindung mit der Gemeindezucht, wir können das kurz aufschlagen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also noch wichtig, hier geht es jetzt nicht um den Fall, sagen wir, von Ehebruch. Da müsste die Gemeinde sofort handeln. Sondern da geht es darum, im Verhältnis zwischen zwei Brüdern, sündigt der eine gegen den anderen. Jetzt muss das zwischen diesen Personen muss das geordnet werden. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er aber auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Dann kommt der Ausschluss aus der Gemeinde. Er ist dann wie ein Heide, mit dem man keine Gemeinschaft pflegte im Judentum. Und dann sagt der Herr in Vers 18, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also bei der Gemeindezucht wird gesagt, was ihr als Gemeinde an einem Ort auf der Erde bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Das heißt, wird von Gott anerkannt sein. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass es ein biblisch berechtigter Beschluss ist, klar. Aber interessant ist, der Herr sagt nicht, was ihr an eurem Ort bindet, sondern er sagt, was ihr auf Erden bindet. Das heißt, die Entscheidung der Gemeinde, die gottgemäß ist, ist für die Erde bindend und wird im Himmel anerkannt. Also da kann die Gemeinde in Cancrea nicht sagen, ja gut, also das anerkennen wir nicht, der kann jetzt einfach zu uns kommen. Nein, sie waren gebunden, denn der Beschluss ist eigentlich mit der Autorität des Herrn versehen. Der Herr Jesus sagt in Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin, also wirklich auf seine Person ausgerichtet, da bin ich in ihrer Mitte. Das gibt dem Beschluss seine Bedeutung. Nun eben, dieser Mann war wirklich draußen. Und er kam zum Zusammenbruch. Und nun in 2. Korinther 2 musste Paulus sie ermutigen, jetzt müsst ihr ihn aufnehmen, sonst wird er durch übermäßige Traurigkeit verschlungen. Wir kommen noch auf die Stelle. Das war ein zweiter Grund, den 2. Korintherbrief zu schreiben. Drittens, um seine Freude über die Umkehr auszudrücken. 2. Korinther 7 schreibt er, was das für ihn nach dieser inneren Unruhe und diesem Suchen nach Titus, was das für ihn war, als er dann die gute Botschaft von Titus hörte. Die Gemeinde hat wirklich den ersten Brief ernst genommen und in vielen Punkten deutlich umgesetzt. Ein weiterer Grund war, um sie zu ermutigen, ihren Unterstützungsbeitrag für die armen Gläubigen in Jerusalem und in Judäa nun wirklich zu leisten. Wir kommen darauf noch zurück. Aber leider musste er den Brief auch schreiben, um noch einmal sein Apostelamt als von Gott gegeben zu verteidigen. Wir werden sehen, die Kapitel 2. Korinther 11 bis 13 handeln davon. Schon in 1. Korinther 9 hat Paulus den Beweis angetreten gegenüber diesen rebellischen Korinther, dass er wirklich ein Apostel von Gott ist und wie er das belegen kann. Aber da war also immer noch eine Gruppe in Korinth, die hat Paulus in seiner Autorität als Apostel in Frage gestellt. Die kann man also gut vergleichen mit solchen, die so frech auch heute Paulusbriefe in Frage stellen als Autorität. In diesem Punkt, das war die Ansicht von Paulus. Das passt genau. Und da muss er also noch einmal ganz klar zeigen, das Apostelamt, das er hat, das ist nichts Menschliches, das kommt von Gott. Und darum beginnt ja auch nicht nur der 1. Korintherbrief, wir haben das gerade vorhin gelesen, sondern auch der 2. mit einer Bestätigung, diesbezüglich, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, im ersten Brief. Und im zweiten, Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Das wird also sehr stark betont. Und ein weiterer Punkt war, der 2. Korintherbrief wurde geschrieben, um einige, die noch nicht Buße getan hatten, zu ermahnen. Ganz am Schluss 2. Korinther 12, 21 und 13, 2. Jetzt schauen wir, bevor wir den Brief beginnen wirklich zu lesen, schauen wir noch die Struktur an. Der Aufbau ist folgendermaßen. Zuerst die Einleitung, ganz normal wie bei den Briefen im Allgemeinen. Eine Begrüßung und ein Segen, haben wir gelesen, 2. Korinther 1, 1 bis 2. Nun kommt der erste Hauptteil, Kapitel 1 bis 7. Ich habe ihn überschrieben mit die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Wir können das dann wieder unterteilen, aber das tun wir nachher, wenn wir durch den Brief hindurchgehen. Der zweite Hauptteil, Kapitel 8 bis 9, habe ich überschrieben mit die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. Auch das können wir dann wieder unterteilen, doch davon später. Und schließlich drittens die Herrlichkeit des von Gott gegebenen Apostelamtes verteidigt. Kapitel 10 bis 13. Also diese drei Teile müssen wir so vor Augen haben. Die Herrlichkeit des Dienstes, Die Herrlichkeit des Gebens, die Herrlichkeit des Apostelamtes. Warum habe ich das mit der Herrlichkeit so herausgestrichen? Nun, das ist ein besonderer Begriff in diesem Brief. Unter einige Besonderheiten, Punkt 3, habe ich vermerkt, der Begriff Herrlichkeit kommt im Brief insgesamt 17 Mal vor. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. Dann kommt noch einmal der Ausdruck das Verherrlichte und das Verb verherrlichen zweimal. Also 20 Mal Begriffe im Zusammenhang mit dem Thema Herrlichkeit. Das ist ein typisches Wort und wir werden das sehen in Verbindung mit Dienst, mit Geben und mit dem Apostelamt. Jetzt lesen wir 2. Korinther 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, das bewirkt wird im Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest. Es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, indem wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Der Brief beginnt mit einer Anbetung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt noch zwei Briefe, die so beginnen. Der Epheserbrief, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örten in Christus und so weiter. Das ist dort auch der längste Satz des Neuen Testaments. Epheser 1, Vers 3 bis Vers 14 ist im Griechischen ein Satz. Also der Apostel Paulus ist so erfüllt, obwohl damals im Gefängnis, von Gottes Segnungen in dem Herrn Jesus, diese geistlichen Segnungen der Gläubigen. Und der erste Petrusbrief beginnt auch auf diese Weise. Aber jedes Mal ist ein anderes Thema. Und hier im 2. Korintherbrief geht es also nicht um die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, sondern hier geht es um Gottes Trost hier auf Erden, in den schlimmsten Nöten. Also in dem Sinn ein interessanter Kontrast zum Epheserbrief. Gott wird genannt der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Ich habe mir vor Jahren angewöhnt, beim Bibellesen die Namen Gottes speziell anzustreichen, mit einer Farbe. Und das ist so bereichernd, wenn man das konsequent macht beim Bibellesen, hat man dann schließlich Hunderte von Namen Gottes, auch schnell, griffbereit. Man findet sie sofort wieder. Und jeder Gottesname sagt ja etwas aus über das Wesen des Ewigen. Und das ist so ein gewaltiger Name, der Vater der Erbarmungen und der Gott alles Trostes. Also der Gott, der für jede Not hat er den richtigen Trost bereit. So ein krasser Gegensatz zu den Freunden Hiobs, die den Titel bekamen, leidige Tröster seid ihr alle. Aber unser Gott ist der Gott alles Trostes. Und der Apostel Paulus sagt, der uns tröstet in all unseren Drangsalen, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Also hier macht er klar, Gott lässt uns durch Nöte hindurchgehen, Aus verschiedenen Gründen natürlich. Aber ein Grund ist, damit wir dann andere Menschen, die auch durch solche Nöte hindurchgehen, in dieser Situation trösten können. Und zwar mit einem ganz speziellen Trost. Er sagt, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Und darum sind das die besten Tröster, die von dem etwas weitergeben können, was sie selber vom Herrn bekommen haben. Das sind nicht theoretische Dinge, die man irgendwo in einem Buch nachgelesen hat, sondern die man wirklich selber erlebt hat. Das sind auch die überzeugendsten Tröster. Warum beginnt der Apostel Paulus diesen Brief mit diesem Thema der Not und der Drangsal und des Trostes? Nun, was gerade in jüngster Vergangenheit zurücklag, war eben die Sache mit dem Tumult in Ephesus. Also die ganze Volksmenge verrückt geworden war mit der Göttin Diana, Artemis. Ja, und ich lese noch ein bisschen weiter. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asia widerfahren ist. Das ist eben diese Provinz der heutigen Westtürkei, etwa so groß wie die Schweiz. Da befand sich Ephesus, Apostelgeschichte 19. Und da waren natürlich auch die anderen Gemeinden, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Philadelphia, Sardes, Philadelphia, Laodicea, dann auch Hierapolis, Kolossä, alle diese Gemeinden waren dort. Ja, da in Asia, Drangsal, die uns in Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet und auf welchen wir auch unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten wird. Also da spricht er eben von dieser jüngsten Erfahrung, da war er wirklich am Leben verzweifelt. Paulus hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen. Und dann eben Gottes Eingreifen und Gottes Trost so wunderbar erlebt. Und daraus heraus kam dann eben diese Anbetung am Anfang des zweiten Korintherbriefes. Ja, darum habe ich in Teil 1, die Herrlichkeit des Dienstes für Gott, Kapitel 1 bis 7, habe ich den ersten Unterabschnitt überschrieben mit Gottes Trost in den Nöten des Dienstes. Das ist das Thema von Kapitel 1. Ich habe gesagt, der zweite Korintherbrief spricht eben sehr ausdrücklich und akzentuiert über den Dienst für Gott. Aber hier wird gleich klar gemacht, es ist ein Dienst inmitten von vielen Schwierigkeiten und Nöten. Aber wir erleben darin den Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Es ist so schlimm, wenn wir in Nöten drin sind. Und wir würden gerne so schnell wie möglich immer wieder daraus herauskommen. Aber es ist doch wichtig, dass wir immer wieder daran denken, diese Erfahrungen machen wir nur jetzt. In diesen Jahren des irdischen Lebens. Und das ist ja sehr beschränkt. Aber dann, in aller Ewigkeit, werden wir diese Erfahrung nie mehr machen. Aber in aller Ewigkeit werden wir wieder zurückdenken an diese Jahrzehnte, die wir da auf dieser Erde ganz weit da unten erlebt haben und wie wir Gottes Beistand sogar in den Situationen, wo wir verzweifelt sind, menschlich gesprochen verzweifelt, erfahren haben. Wir müssen das uns vorstellen, dann einmal nach 10.000 Jahren in der Herrlichkeit oder in dem Lied Amazing Grace, wie heißt es auf Deutsch, die erstaunliche Gnade, da heißt es doch in einer späteren Strophe, wenn dann einmal 10.000 Jahre vorbei sind. Und ich weiß, es gibt manche Gläubige, die sagen, eigentlich sollte man gar nicht so sprechen, denn in der Ewigkeit gibt es ja gar keine Zeit mehr. Wir werden ja nicht mehr in Raum und Zeit sein. Aber da möchte ich gerne fragen, wo hat man das gelesen in der Bibel? Gott ist ewig. Und er sagt in Jesaja 42, mein Name ist Yahweh. Das heißt, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und er sagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Nur Gott steht über der Zeit. Nur für ihn gilt, denn bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. 2. Petrus 3. Aber das gilt für Geschöpfe nicht. Und natürlich hätte man früher sich sagen können, ja, aber wie ist das möglich, was der Fischer Petrus da schreibt in 2. Petrus 3? Die Zeit ist doch einfach etwas Objektives, das abläuft. Und wir können auf die Uhr schauen und schauen, die Sekunden gehen einfach so strikte vorwärts und sie sind immer genau gleich lang. Und da steht bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Wie geht das? Nun, da musste man das einfach glauben, weil es die Bibel so sagt. Aber heute, seit Albert Einstein das so schön zeigen konnte, die Zeit ist nicht etwas Absolutes, sondern die ist direkt verbunden mit dem Raum. Und die Zeit gilt nur für Menschen, die eben dem Raum unterworfen sind. Gott ist aber nicht unterworfen. Gott ist der Ewige und der Allgegenwärtige. Er ist nicht an einem Ort und am anderen Ort nicht. Er ist überall gleichzeitig in der ganzen Schöpfung. Jeremia 23 sagt, er erfüllt den ganzen Himmel. Niemand kann sich vor ihm verbergen. Und er ist auch der jenseitige Gott. Immanent im Diesseits, in ihm leben und weben wir, Apostelgeschichte 17. Und er ist auch in der Herrlichkeit des Jenseits. Also Gott ist nicht an Raum gebunden, aber wir bleiben an Raum und Zeit gebunden. Jetzt hier, und das wird auch so sein im Zusammenhang mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Wir bleiben Geschöpfe, wir können nie Götter werden und auch keine Halbgötter. Nur Gott steht über der Zeit. Also der Zeitbegriff ist zwar relativ, hat Einstein gezeigt, das hängt zusammen von der Geschwindigkeit, hängt zusammen mit der Anziehungskraft, der man ausgesetzt ist und so weiter. Das ist eine andere Sache, aber sie ist da. Und darum, also der Gedanke ist gar nicht daneben, wenn wir sagen, dann 10.000 Jahre, wenn einmal 2 Millionen Jahre vorbei sind und werden zurückschauen und werden immer wieder an diese Zeit denken, ah, das war schwierig. Ich bin dort fast verzweifelt. Aber ich habe dort erlebt, der Gott der Erbarmungen, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Das wird so in Ewigkeit als Erinnerung für uns bleiben, aber wir werden das nie mehr erleben können. Und wir werden auch nie mehr sagen können, nach 3 Millionen Jahren, jetzt möchte ich eigentlich nochmals zurück und das mal ausprobieren, wie das so war. Jetzt wäre ich viel mutiger als damals. Nein, wir werden das nie mehr erleben. Das ist exklusiv Erfahrung, was wir jetzt haben. Aber eben, es sind Erfahrungen, die uns zu Anbetung führen. Nicht nur diese erhabenen Segnungen in den himmlischen Orten in Christus sind Grund zur Anbetung, Epheser 1, 3 und folgende, sondern eben auch diese Nöte der Jetztzeit, indem wir eben Christus erleben als unser Trost. Vers 5. Also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Ja, im Rückblick ist dann alles einfacher. Das ist ja immer so. Wir gehen zu Kapitel 2. Nächster Abschnitt habe ich überschrieben mit von der Trauer der Gemeindezucht zur Freude der Wiederherstellung. Kapitel 2, 1 bis 10. Und da lese ich einfach, weil wir nicht alles lesen können in diesen 2,5 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, ab Vers 5. Wenn aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maß, auf das ich nicht beschwere, euch alle. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den vielen ist, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit nicht etwa ein solcher durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn zu betätigen, denn dazu habe ich euch geschrieben, auf dass ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir sehen, wir haben immer eine Tendenz zu Extremismus. In 1. Korinther 5 sehen wir, das Problem war da, die gingen über diese schwere Sünde hinweg. Das war seine Privatsache, dachten sie offensichtlich, und haben sich da nicht weiter drum gekümmert. Der Apostel Paulus muss ganz scharf erklären, in einem solchen Fall müsst ihr als Gemeinde Zucht üben, diesen Betroffenen hinaustun, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ihr dürft mit ihm nicht mehr Umgang pflegen und nicht mal mit ihm zusammen essen, damit er zur Buße kommt. Aber das haben sie dann umgesetzt, und jetzt war das Problem, dass sie wieder extrem waren. Die wollten diese Zucht nicht beenden. Und jetzt muss der Apostel Paulus sagen, genügend ist einem solchen diese Strafe. Die gemeine Zucht ist eine Strafe. Aber das Ziel ist, erstens, um die Ehre Gottes wiederherzustellen vor der Welt. Denn wenn wir als Gemeinde versagen, und wir können nicht sagen, das war der. Wir haben ein gemeinsames Zeugnis. Wenn wir als Gemeinde versagen, dann ist das eine Verunehrung Gottes in dieser Welt. Und die Gemeindezucht ist eine Schadensbegrenzung, dass dadurch deutlich wird, nein, die Christen, die akzeptieren das nicht einfach, was geschehen ist, sondern die verurteilen das. Aber ein zweiter Grund für die Gemeindezucht ist, der Grundsatz, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das sehen wir in 1. Timotheus 5, da geht es zwar um Älteste, die sündigen, und dann erklärt der Apostel Paulus, dass solche Älteste, die sollen öffentlich vor allen überführt werden. Aber man muss 2 oder 3 Zeugen haben. Und dann heißt es, auf das auch die übrigen Furcht haben. Das heißt also, diese öffentliche Überführung soll dazu führen, dass die anderen sich erst recht vor einer ähnlichen Sünde in Acht nehmen. Und so hat auch die Gemeindezucht immer eine Wirkung auf die ganze Gemeinde, dass man selber eben denkt, ach so, es ist wirklich so schwerwiegend in Gottes Augen, dass das darf einfach in meinem Leben nicht zugelassen werden. Und eine dritte Bedeutung der Gemeindezucht ist, dass der Betroffene, der Schuldige, einsichtig wird und zur Umkehr kommt. Und jetzt sagt er, genügend ist einem solchen die Strafe, die von den vielen ist. Die vielen, das ist die Masse der Gemeinde. Und er sagt, jetzt müsst ihr vergeben, das heißt dem Betreffenden auch wirklich die Vergebung zusprechen, ihn wieder aufnehmen. Und wenn man das nicht tun würde, dann hat der Satan da wieder einen Anlass. Und darum sagt er in Vers 11, auf dass wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie der Teufel denkt. Ist noch interessant, der Apostel Paulus sagt nicht, denn seine Gedanken sind uns unbekannt. Würden vielleicht manche so sagen, aber wir wissen, wie er denkt. Denn die Heilige Schrift macht uns das klar. Und das ist wichtig, wir müssen den Feind kennen, um zu wissen, wie man eben seinen Anläufen widerstehen kann. Und interessant ist, der Apostel Paulus gehört ja nicht zur Gemeinde von Korinth, aber er anerkennt eben sie als Gemeinde, die eben bindet und löst, Matthäus 18. Denn er sagt hier, Vers 10, wenn wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Also wenn Sie als Gemeinde zu dem Punkt kommen, dass die Gemeindezucht jetzt aufgehoben ist, dann wird er das auch anerkennen. Aber es ist nur die örtliche Gemeinde, die diese Autorität hat. Das konnte nicht der Apostel Paulus tun für die Gemeinde von außen her. Dann kommt der nächste Abschnitt, überschrieben auf dem Blatt mit der Dienst des neuen Bundes im Gegensatz zum Dienst des alten Bundes. Kapitel 2, 12 bis 3, Vers 18. Ich lese jetzt Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, für das Evangelium des Christus, man lese dazu Apostelgeschichte 20. Paulus kommt nach Troas, nach dem Tumult in Ephesus. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Ich habe das erklärt. Er war so in Unruhe, wie wird der erste Brief aufgenommen werden. Und Titus war hingegangen, um das zu klären, aber er kam nicht zu der vorgesehenen Zeit. Weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Also übers Meer, in diese nördliche Provinz von Griechenland, mit Philippi, Thessalonich, Beröa. Fort nach Mazedonien. Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott, ein Wohlgeruch Christi, in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christus. Also der Apostel Paulus war in einer sehr schwierigen Situation, wie gesagt. Er kam nach Troas, hatte diese Unruhe. Obwohl er dort eine offene Türe hatte, geht er dann hinüber nach Mazedonien. Also so äußerlich könnte man sagen, eben durch so menschliche innere Unruhe getrieben. Und dann sagt er, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Der Ausdruck des Triumphzuges wird genommen aus der zeitgenössischen Umwelt. Nicht wahr? Die römischen Generäle, nachdem sie einen Sieg errungen hatten, führten jeweils einen Triumphzug durch. Und jetzt übertragt das der Apostel Paulus auf unser Umhergehen in unseren Aktivitäten, in unserem Dienst für den Herrn Jesus. Er sagt, wir sind gewissermaßen in einem Triumphzug, denn das Werk des Herrn Jesus am Kreuz war dieser vollendete Sieg. Ich schlage auf in Kolosser 2, da wird ja das Werk des Herrn Jesus genau so beschrieben. Kolosser 2, Vers 14. Vers 13 am Schluss. Da steht von Gott, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Die Fürstentümer und Gewalten, das sind Ausdrücke für Engelmächte. Und hier wird gesagt, von den gefallenen Engelmächten, angeführt von Satan, die wurden damals, als der Herr Jesus am Kreuz war, wurden die vollkommen entwaffnet. Also der Ausdruck ausgezogen hatte, bedeutet völlig entwaffnet. Die ganzen Waffenumhänge wurden quasi abgenommen. Und dann heißt es weiter, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Also als der Herr Jesus, als er Gekreuzigte am Holz war, war das Gottes Triumph über die finsteren Mächte. Damals wurde der Schlange der Kopf zertreten, um das Wort aus 1. Mose 3, Vers 15 zu nehmen. Und nun, nach diesem vollendeten Sieg, Satan und seine Engel sind besiegt. Die Gläubigen sind aus der Gewalt der Finsternis herausgerettet und versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie Kolosser 1, Vers 13 sagt. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sind übrigens im Griechischen abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Wir sind nicht in einem Prozess, wo wir langsam aus der Macht der Finsternis befreit werden, sondern sind Fakten, abgeschlossen. Wir sind befreit, wir sind versetzt. Und nun wird uns hier deutlich gemacht, und alles, was wir für den Herrn tun, und da sind wir alle irgendwie unterwegs, das müssen wir sehen als ein Triumphzug. Überall, wo wir hier hinkommen, sind wir gewissermaßen auf dem Triumphzug. Wie war das bei den Römern? Der General hatte ganz speziell seine Familie bei sich. Denn die Angehörigen, die teilten die Ehre des Sieges. Auch wenn sie selber an dem Kampf gar nicht beteiligt waren. Und nun sagt der Apostel Paulus gewissermaßen, wir sind alle, weil wir zu dem Herrn Jesus gehören, weil wir zur Familie Gottes gehören, sind wir dabei. Und diese Ehre des Sieges Gottes, obwohl wir gar nicht mitgekämpft haben, dieser Ehre sind wir teilhaftig geworden. Und dann kommt ein ganz schwieriges Wort, nicht wahr? Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi, in denen die errettet werden und in denen die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Es ist so, die Gefangenen, die Kriegsgefangenen wurden bei den Triumphzügen mitgeführt. Übrigens in Rom sieht man noch heute den Triumphbogen des Titus, der erinnert an die Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70. Und da sieht man jüdische Kriegsgefangene, die Tempelschätze damals in Rom mit sich herumtragen mussten beim Umzug. Der siebenarmige Leuchter ist dort abgebildet und Teile vom Schaubrottisch sieht man dort, silberne Posaunen. Ja, die mussten sie mittragen. Und dann, während diesem Umzug, wurden wohlriechende Kräuter verbrannt. Und nun, das Wohlriechende wird jetzt hier auf uns übertragen. Wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Nicht wahr? In Epheser 5, Vers 1 und 2, lesen wir davon, wie der Herr Jesus sich als Opfer hingegeben hat, Gott zu einem Wohlgeruch. Und es ist so, dass das Räucherwerk, das auch im Alten Testament auf dem Räucheraltar verbrannt wurde, das sprach von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber in 3. Mose 24 wird erklärt, dass auf die Schaubrote, die 12 Schaubrote auf dem goldenen Tisch, da legte man ja Weihrauch. Und dieser Weihrauch wurde jeweils immer nach einer Woche anstelle der Brote verbrannt und gab einen Wohlgeruch. Die 12 Brote sind ja klar ein Bild der 12 Stämme Israels. Also man kann sagen, diese Brote stellen dar das Volk Gottes. Und jetzt wird quasi für die Brote wurde jeweils ein bisschen Weihrauch verbrannt. Und dieser Wohlgeruch spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wie er sich hingegeben hat als Opfer in den Tod. Aber jetzt wird seine Herrlichkeit wird uns, den Gläubigen, zugerechnet. Und so sagt der Apostel Paulus, wir gehen da durch diese Welt, werden im Triumphzug umhergeführt, denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Also die Herrlichkeit, die Vortrefflichkeit, die Schönheit des Herrn Jesus Christus wird uns zugerechnet. Genau wie es in Epheser 1, Vers 7 heißt, wir sind angenehm gemacht worden in dem Geliebten. Gott sieht uns jetzt in der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wenn er uns sieht, sieht er seine Herrlichkeit und seinen Wohlgeruch. Nun war das aber so, nach dem Triumphzug wurde ein Teil der Gefangenen getötet und andere wurden dann freigelassen, je nach Entscheidung. Und so war eben dieser Wohlgeruch, dieser wohlriechenden Gewürze, die verbrannt wurden beim Triumphzug, war für die einen ein Geruch vom Tode zum Tode und für die anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Also es gab da zwei Möglichkeiten. Für die einen war das etwas ganz Schreckliches und für die anderen war das eigentlich, mit diesem Geruch verbanden sie Freiheit und Leben. Und so erklärt der Apostel Paulus, wenn wir das Evangelium verkündigen und von einem Ort zum anderen bringen, da gehen wir im Triumphzug hindurch. Und für die einen Menschen bedeutet das letztendlich das Verdammungsurteil. Und für die anderen ist das der Weg zum Leben. Denn wir werden das immer erleben, so wie wir das auch in der Apostelgeschichte sehen. Zum Beispiel in Athen, Apostelgeschichte 17. Paulus spricht auf dem Areopag, evangelisiert, und dann, als er von Totenauferstehung spricht, da beginnen einige laut zu lachen, spotten. Und dann gab es solche, die haben gesagt, wir wollen dich auch später nochmals hören, hörten ihn zwar nicht mehr, er ging dann weg und kam nicht mehr nach Athen, unseres Wissens. Und dann gab es solche, die kamen zum Glauben. Unter anderem Dionysius, der Areopagit und eine vornehme Frau namens Damaris. Ja, so wurde die Botschaft des Evangeliums für die einen, die das Evangelium ablehnten, wurde das zum Geruch vom Tode zum Tode. Und für die, die zum Glauben kamen, war das der Geruch vom Leben zum Leben. Ja, ein sehr eindrückliches und krasses Bild, das uns eben zeigt, wie wir uns sehen sollen in Gottes Augen. Und dann fragt er, Vers 17, und wer ist dazu tüchtig? Wer ist tüchtig für so einen Dienst? Und dann sagt er, ganz grundlegend wichtig ist, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott reden wir in Christus. Also er sagt, wir verfälschen nicht die Bibel. Das ist grundlegend wichtig, dass wir eben bibeltreu sind. Dass wir die Bibel nicht irgendwie unseren Wünschen gemäß zurechtbiegen oder dem Zeitgeist gemäß zurechtbiegen. Und was eigentlich ziemlich schockierend ist, wir sind ja da im Jahr 55 und Paulus sagt schon da, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes. Schon damals. Was würde der Apostel Paulus sagen, wenn er in der heutigen Zeit da sein würde? Und er sagt eben, wichtig ist Lauterkeit, also Echtheit, Wahrheit, Reinheit. Und aus Gott reden, das heißt, wir wollen nur das weitergeben, was wir wirklich von Gott bekommen haben, nicht unser eigenes. Vor Gott, wir reden immer im Bewusstsein, dass Gott das alles mit ansieht, was wir sagen. Und in Christus, also in enger Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Ja, jetzt sehen wir, es geht um den Dienst. Ich habe ja diesen dritten Abschnitt, wie gesagt, überschrieben mit der Dienst des neuen Bundes im Gegensatz zum Dienst des alten Bundes. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ich lese gleich weiter, Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen? Oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Er spricht über Empfehlungsbriefe. Warum spricht er so? Offensichtlich haben Korinther gesagt, Paulus, wir möchten gerne eine Empfehlung von anderen Gläubigen für dich. Eben, er wurde ja, wie gesagt, als Apostel sogar in Frage gestellt. Und da haben manche gewünscht, wir möchten gerne einen Empfehlungsbrief haben für dich. Und Paulus sagt, was? Sollen wir einen Empfehlungsbrief an euch benötigen? Er sagt aber nicht, Empfehlungsbriefe sind eigentlich etwas völlig Unnötiges. Er sagt, oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Er sagt, andere haben das wohl nötig, aber wir nicht. Ihr kennt uns und der Beweis der Echtheit unseres Dienstes seid ihr ja selbst. Die Korinther kamen ja durch Paulus zum Glauben und nicht durch irgendwelche Leute, die da später gekommen sind und ihr Unwesen getrieben haben, wie wir noch sehen werden. Also er sagt, es ist doch völlig unsinnig, solche Diener, die ihr kennt und die bewährt sind im Dienst, die brauchen keinen Empfehlungsbrief. Aber ich habe hier auf dem Skript unter Besonderheiten habe ich Punkt 6, Empfehlungsbriefe, habe ich verwiesen auf Apostelgeschichte 18, 27. Dort findet man Apollos, der kam ja nach Ephesus und kam dort in Verbindung mit der Gemeinde. Aquila und Priscilla haben dann diesen Juden weitergeführt und so wurde er ausgerüstet für einen wertvollen Dienst. Darauf wollte er von Ephesus nach Korinth gehen. Und jetzt schauen wir mal, was da steht. Apostelgeschichte 18, Vers 27. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Also die Brüder in der Gemeinde in Ephesus haben einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth und haben Apollos empfohlen. Weil er in Korinth nicht bekannt war, haben sie so eine Bestätigung gegeben. Und so konnten die Korinther, weil sie Grund hatten, der Gemeinde in Ephesus zu vertrauen, konnten sie den Apollos aufnehmen, ohne dass er zuerst hätte genauer gekannt werden müssen. Aber wenn der einfach so gekommen wäre, hallo, ich bin Apollos, übrigens ein ganz treuer Gläubiger, und ich habe keine Irrlehren, selbstverständlich, und das hätte nicht gereicht. Und wir lesen ja davon, in Galater 2 spricht der Apostel Paulus von falschen Brüdern, die sich nebenein geschlichen hatten. In Apostelgeschichte 20 sagte den Ältesten von Milet, dass verderbliche Wölfe werden zu euch hineinkommen und werden der Herde nicht schonen. Und im Judasbrief liest man in Vers 4, dass sich etliche eben nebenein geschlichen haben. Also dieses Problem gab es ständig. Und die Empfehlungsbriefe waren, damit ein gewisser Schutz, nicht 100%, aber ein gewisser Schutz gegen diese Infiltration. Und eben gerade zum Beispiel, wenn einer gekommen wäre, der irgendwo weit weg war, der ausgeschlossen wegen Ehebruch. Und jetzt kommt er, ja, ich bin auch ein Kind Gottes. Ah, schön, ja, dann... Nein, dann sollten die wissen, ja, wie hast du eine Empfehlung von der Gemeinde, wo du herkommst? Und da hätte man, auf diese Weise konnte man eben manche Klippen umschiffen. Ich habe dann noch auf dem Blatt hingewiesen auf Römer 16, 1 bis 2. Dort haben wir ein Empfehlungsschreiben, ganz kurz, von Paulus für die Schwester Phoebe, eine Dienerin in der Gemeinde von Kenchrea. Und dann habe ich noch Kolosser 4, Vers 10. Dort wird Markus empfohlen. Also auch ein Empfehlungsbrief an die Gemeinde in Kolosse für Markus. Aber der Apostel Paulus sagt, wir haben doch keinen Empfehlungsbrief an euch Korinther nötig. Ihr seid gewissermaßen unser Brief. Ihr seid gewissermaßen der Ausweis unseres Dienstes für Gott. Und dann sagt ihr seid ein Brief Christi, aber ein ganz spezieller. Nicht irgendein Brief mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Was ist damit gemeint? Nun, in Jeremia 31 wird der neue Bund angekündigt. Schon im Alten Testament wird der neue Bund, das Neue Testament, angekündigt. Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr an jeder seinen Nächsten und an jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Hier wird der neue Bund dem alten Bund gegenübergestellt. Und ich muss sagen, der neue Bund mit Israel wird dem alten Bund mit Israel gegenübergestellt. Also am Sinai, der alte Bund, und jetzt hier in Jeremia 31 geht es um das tausendjährige Friedensreich. Der neue Bund mit Israel. Aber ganz wichtig, hier wird gesagt, Vers 31, ein neuer Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Mit den 10 und mit den 2 Stämmen. Mit dem 12-stämmigen Volk Israel. Und nun, dieser Bund soll anders sein. Nicht mehr ein Bund mit steinernen Gesetzestafeln, sondern die Gebote werden direkt in die Herzen hineingeschrieben. Und damit ist gemeint, dass der neue Bund eine ganz andere Qualität sein wird. Die meisten damals am Sinai waren ja gar nicht bekehrt. Die gehörten einfach zum Volk Israel. Sie gingen mit, zogen aus, sie haben die Gesetze bekommen, aber die waren gar nicht bekehrt. Aber wenn es um den neuen Bund geht in der Zukunft, geht es darum, dass diejenigen aus Israel, mit denen Gott den Bund schließt, dass die wirklich bekehrt sein werden. Und da wird Gott seine Gebote direkt in ihr Herz hineinschreiben. Durch die Wiedergeburt werden seine Gedanken in ihr Inneres hineingegeben. Also der neue Bund wird sein, Gott gibt seine Gebote direkt ins Herz hinein, also durch Wiedergeburt. Zweitens sagt Gott, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Eine ganz neue Beziehung. Drittens, sie werden Gott erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Eine wirkliche Gotteserkenntnis. Und viertes Kennzeichen, völlige Vergebung. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also Wiedergeburt, Neubeziehung, Gottes Erkenntnis, völlige Vergebung. Das sind die 4 Segnungen des neuen Bundes. Und nun, der Herr Jesus hat ja in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot genommen und gedankt und dann auch den Kelch. Und er hat gesagt, dies ist der Kelch dieser Kelch ist der Bund in meinem Blute. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also sein Sterben am Kreuz war die Grundlegung des neuen Bundes. Und jetzt ist ganz wichtig, im Neuen Testament wird nirgends gesagt, dass Gott diesen neuen Bund jetzt mit der Gemeinde geschlossen hätte. Sondern auch in Hebräer 8, wo das wieder aufgenommen wird aus Jeremia, wird gesagt, dass Gott das mit Israel schließen wird. Aber, so, der Bund ist grundlegend, die Grundlage zum Bund ist gelegt worden mit Golgatha. Gott wird am Anfang des tausendjährigen Reiches offiziell mit Israel, und zwar mit diesem Drittel, der die Drangsal überleben wird und zur Bekehrung kommt, mit ihnen wird er offiziell diesen neuen Bund dann schließen. So wie das in Jeremia 31 steht. Aber die Gemeinde ist heute bereits Nutznießer dieses Bundes. Und darum nennt Paulus die Gläubigen Diener des neuen Bundes. Lesen wir weiter in 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also er sagt nicht, der Bund ist mit der Gemeinde geschlossen, aber er sagt sehr wohl, dass wir, die wir zur Gemeinde gehören, sind Diener des neuen Bundes. Und da wird klar gemacht, dass die Segnungen des neuen Bundes sind Segnungen, die auch die Gemeinde hat. Denn da ist zu nennen die Wiedergeburt. Gott gibt seine Gebote direkt in unser Inneres hinein, ins Herz. Und wir haben auch eine ganz neue Beziehung zu Gott. Und wir haben diese Gotteserkenntnis. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Und wir haben diese völlige Vergebung der Sünden. Wir haben das gelesen in Kolosser 2. Heute, indem er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat. Die ganze Schuld des Lebens wurde schon am Kreuz gesühnt. Und diese Segnungen haben wir, aber ich muss natürlich in Klammern noch sagen, wir haben noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr Segnungen, die über die Segnungen des neuen Bundes hinausgehen. Und das ist eben Epheser 1, Vers 3, dass wir gesegnet worden sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Aber hier wird nun gezeigt in 2. Korinther 3, dass der Dienst der Gläubigen heute ist ein Dienst des neuen Bundes. Und wenn wir eben im Triumphzug umhergehen, das Evangelium verkündigen, da kommen Menschen zum Glauben und dann wird in ihre Herzen, nicht mit Tinte, sondern durch das Wirken des Geistes Gottes, der die Wiedergeburt wirkt, werden Gottes Gebote in die Herzen hineingeschrieben. Und dann erklärt er, Vers 6, hat uns zu Dienern des neuen Bundes gemacht, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Ausdruck der Buchstabe fasst gewissermaßen die Gebote zusammen im Gesetz auf den 10 Gebote, auf den 2 Steintafeln. Und diese Gebote, die töten. Ja, warum hat Gott das Gesetz Israel gegeben? Um Israel zu beweisen, dass sie Sünder sind. Das Gesetz sollte klar machen, dass kein Mensch aus sich selbst heraus, aus seiner natürlichen Natur heraus, Gottes Gebote erfüllen kann. Und so erklärt das Neue Testament, gerade in Galater 3, dass das Gesetz wird zum Menschen für einen Fluch. Denn das Gesetz Mose sagte, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben ist im Buch des Gesetzes, es zu tun. Ja, niemand konnte es einhalten. Und so brachte das Gesetz eben Fluch und Tod über die Menschen. So war eben das Gesetz der Beweis für den Menschen, oder sollte es sein, um zu sehen, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen eine Erneuerung unserer Natur. Wir brauchen eine Erneuerung durch eine Neuschöpfung, durch die Wiedergeburt. Und das wird eben im neuen Bund klargemacht. Da verändert Gott den Menschen. Also wenn es hier heißt, der Buchstabe tötet, heißt das, das Gesetz vom Sinai verurteilt den Menschen und bringt ihm Verdammnis. Aber der neue Bund, der gegründet ist auf dem Blut Christi, bringt Vergebung und Erneuerung. Der Geist Gottes macht lebendig, indem er die Wiedergeburt wirkt. Jetzt merkt man, das hat also überhaupt nichts zu tun mit dem, wie manche sagen, ja, wenn man so an die genaue Bibel glaubt als Inspiration in Buchstaben, das ist so Buchstabengläubigkeit und es heißt ja, der Buchstabe tötet. Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Es geht darum, das Gesetz vom Sinai, das verurteilt den Menschen, tötet ihn. Aber wir brauchen die Gnade des neuen Bundes. Ich lese weiter, Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steinen eingegraben in Herrlichkeit begann, sodass die Söhne Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnte, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also hier nennt Paulus den Dienst von Mose in Verbindung mit der Gabe des Gesetzes am Sinai, der Dienst des Todes. Ja, denn letztlich hat ja die Gabe des Gesetzes dazu geführt, dass Menschen verurteilt wurden zur Verdammnis. Aber er sagt, der Dienst des Todes damals am Sinai begann mit Buchstaben in Steine eingegraben. Das sind die 10 Gebote auf den 2 Tafeln. Und Paulus sagt, dieser Dienst des Todes damals begann mit Herrlichkeit. Ja, wie war das? Als Mose das zweite Mal vom Berg runterkam mit den Tafeln, da hat sein Gesicht geleuchtet. Und die Israeliten ertrugen das nicht mehr. Und so hat er eine Decke genommen und hat sein Gesicht zugedeckt. Und darauf spielt Paulus an. Also sogar der Dienst des Todes begann eigentlich auf ganz herrliche Weise. Aber wie viel mehr wird nun im Zusammenhang mit dem neuen Dienst der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn der alte Bund war zeitlich beschränkt, aber der neue Bund, der bringt Segen in alle Ewigkeit. Ja, und so spricht er also so im Gegensatz von altem und neuen Bund. Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Sehen wir wieder, der Dienst von Mose bei der Gabe des Gesetzes wird hier genannt der Dienst der Verdammnis. Der Dienst des Todes, Vers 7, hier der Dienst der Verdammnis. Und im Zusammenhang mit dem Neuen Bund wird es genannt der Dienst der Gerechtigkeit. Überströmend in Herrlichkeit. Ja, jetzt versteht man, warum ich den Titel gesetzt habe. Für den ersten Hauptteil, Kapitel 1 bis 7, die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Er zeigt, was der christliche Dienst ist. Das ist der Dienst der Herrlichkeit, wo wir die Segnungen des neuen Bundes weitergeben. Und indem wir das Evangelium weitergeben, kommen Menschen zum Glauben und erfahren eben alle diese Segnungen des neuen Bundes. Und dann ist interessant, wie Paulus dann das weiter ausführt mit Mose, der ja eine Decke auf dem Gesicht hatte. Und zwar wendet er dann das auf das Volk Israel an, heute. Er sagt, Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Moses, der eine Decke über sein Angesicht legte, auf dass die Söhne Israels nicht anschauen möchten, das Ende dessen, was hinweggetan werden sollte. Aber ihr Sinn, der Sinn der Israeliten, das Denken der Israeliten, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Jetzt macht der Apostel Paulus hier eine Anspielung auf den Talit, den Gebetsschal in der Synagoge. Also Männer im Judentum beim Beten ziehen einen Schal an, über den Kopf. Und jetzt sagt er, dieser Gebetsmantel bei den Männern über den Kopf ist gerade symbolisch. Denn es symbolisiert, dass ihnen eigentlich eine Decke auf dem Herzen liegt, wenn sie das Alte Testament, den Tanach, lesen. Aber diese Decke wird weggetan, wenn sie sich bekehren. Und ich habe das mal ganz eindrücklich erlebt. Ich war an der Klagemauer. Dort auf der linken Seite kann man ja bei den Männern noch so unter einen Bogenbau runtergehen. Da gibt in Gebäude geht die Klagemauer weiter. Und da beten auch viele orthodoxe Juden. Und dort, gerade unter dem sogenannten Wilsonbogen, das ist der erste Bogen von dieser gewaltigen Brücke, die aus dem Tempelberg rausging, hinüber Richtung Pilatus. Das ist übrigens der direkte Weg, wo der Herr Jesus von der Verurteilung im Sanhedrin, im Tempel, dann zu Pilatus geführt wurde. Und genau dort unter dem ersten Bogen sah ich einen alten orthodoxen Juden auf dem Stuhl beten, den Talit über seinem Kopf, über seinem Gesicht, über seinem Herzen. Wirklich zu. Wow, war das für mich eine Illustration. Genau da, wo der Messias vor fast 2000 Jahren aus dem Tempel hinausgeworfen worden ist, da betet er, weil Israel immer noch in größter Not ist. Und die Decke auf dem Gesicht. Wenn sich dieser Mann bekehrt, was geschieht dann? Der wird weiter beten. Aber in 1. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, dass ein Mann beim Beten und Weissagen nichts auf dem Haupt haben soll. Das ist für manche Orthodoxe ein Problem. Was? Jetzt kann ich nicht mehr mit Kippa beten. Nein, geht nicht. Ja, aber das ist ja gar nicht jüdisch. Nein, das ist nicht jüdisch. Es ist christlich. In der Gemeinde Gottes beten Männer unbedeckt. Die Frauen sollen eine Bedeckung haben, sagt der Apostel Paulus, aber die Männer unbedeckt. Übrigens nicht eine Verhüllung, sondern eine Bedeckung. 1. Korinther 11. Und das ist also nicht irgendwie aus der Zeit herausgenommen, denn die Griechen, da haben ja Männer und Frauen unbedeckt zu den Göttern gebetet. Und bei den Römern, von alten Darstellungen kann man das ableiten, beteten mit Kopfbedeckung zu den Göttern. Und im Judentum waren besonders die Männer bedeckt, die Frauen auch, aber es ist nicht weniger streng. Und jetzt wird hier gesagt, wenn er aber zum Herrn umkehrt, wird diese Decke weggenommen. Und dann kommt eben dieser Höhepunkt, Kapitel 3, Vers 16, wenn es, Israel, aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also, da wird gezeigt, was dieser Dienst des neuen Bundes beinhaltet, diese Erkenntnis Gottes, Wiedergeburt und neue Beziehung zu Gott und diese Erkenntnis Gottes, so dass eben unsere Augen aufgedeckt sind und wir so die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen dürfen. Im Judentum ist die Decke immer noch da. Und wenn Sie das Alte Testament studieren, ich weiß, es gibt manchmal Leute, die suchen die großen Erkenntnisse, suchen sie irgendwo im orthodoxen Judentum. Werden sie nicht dort finden. Dort ist die Decke drauf. Aber wenn die Decke weggeht, dann kommen die großen Erkenntnisse. Wenn man dann wirklich den Herrn Jesus sieht im Alten Testament und im Neuen Testament. Eben, Wenn wir so die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist auch so schön. Das heißt ja nicht, wenn wir dem Herrn ähnlicher werden wollen, dann müssen wir das und das und jenes und diese Übung machen und so weiter. Es heißt einfach hier, wenn wir den Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist so wichtig. Je mehr wir uns in der Bibel mit dem Herrn Jesus beschäftigen, desto mehr werden wir ihm ähnlich. Ohne einen Krampf. Und darum ist es auch wichtig, Predigten sollten nicht nur Predigten sein, wo wir wissen, was wir zu tun haben. Ich weiß, es gibt manchmal besonders junge Leute, die sagen, ein Predigt muss praktisch sein. Ja, richtig, natürlich. Das muss es auch sein. Aber eine Predigt sollte auch die Herrlichkeit des Herrn Jesus groß machen. Und durch das Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir automatisch ihm immer ähnlicher, ohne einen Krampf. Und das merkt man selber gar nicht. Moses war auf dem Berg. Dann kam er runter. Der wusste nicht, dass sein Gesicht strahlte. Aber er war dort in Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann kam er runter und sein Gesicht strahlte. Und so ist das, wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dann beginnen wir zu strahlen, ohne dass wir da uns ständig selber beobachten müssen. Ja, wie steht es eigentlich? Wo bin ich jetzt ganz genau? Wo stehe ich in meiner Entwicklung? Und ja, das kann man im Geschäft machen, oder? Man sieht, wie weit es mit Sollanforderungen und so weiter. Aber wenn es geht um unseren geistlichen Zustand, wir sollen uns nicht ständig selber anschauen, sondern von uns weg die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Ja, jetzt sollten wir dringend Pause machen. Eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben gesehen in Kapitel 3, wie diese Decke auf den Herzen der Israeliten liegt. Aber sobald sie zum Glauben an den Messias kommen, wird die Decke weggenommen und sie können frei mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Nun, Kapitel 4 schließt hier direkt an und nun wird klar gemacht, dass nicht nur eine Verdunkelung, eine Verstockung, wie Vers 14 in Kapitel 3 sagt, beim Volk Israel vorliegt, sondern bei den Menschen überhaupt. Kapitel 4, Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. Und der Apostel Paulus macht klar, dass der Satan das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus. Nun, in Vers 5 sagt er, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Hier wird eine direkte Verbindung zum ersten Schöpfungstag hergestellt. Und zwar wird hier klar gemacht, bei der Neuschöpfung, man denke wieder an 2. Korinther 5, 17, da hier, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Bei der Neuschöpfung ist es genauso wie in 1. Mose 1. Da hat am ersten Tag Gott sein göttliches Licht in die Dunkelheit hinein leuchten lassen. Also er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Also wird in 1. Mose dieser Zustand von Finsternis, von Wüstheit und Leere, wird dort als Parallele gesehen zu unserem Zustand vor der Bekehrung. Und es gibt ja viele, die sagen, ja, 1. Mose 1, Vers 2 und die Erde war wüst und leer. Das bezeichnet einfach die Erde in ihrem Ur- und Rohzustand am Anfang der Schöpfung. Aber es ist eben effektiv so, dass man übersetzen kann, Vers 1 ist klar, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da beginnt der erste Schöpfungstag. Gott hat das Universum erschaffen und auch den Planeten Erde. Vers 2, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Das hebräische Wort Haya kann bedeuten sein oder werden. Und man kann mit Fug und Recht übersetzen, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Und dann Finsternis lag über der Tiefe. Also nicht der Urzustand, sondern da ist etwas geschehen. Was ist denn da geschehen? Nun, wir müssen ja den Fall des Satans irgendwo unterbringen. Denn in 1. Mose 3, beim Sündenfall, ist ja der Satan bereits eine Tatsache. Die Schlange ist da. Wann hat der Sündenfall des Satans stattgefunden? Nun, die Antwort ist in 1. Johannes 3, Vers 8 gegeben. Der Teufel sündigt von Anfang an. Nun, die Bibel beginnt mit: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und an dieser Stelle wieder: Der Teufel sündigt von Anfang an. Hiob 38, Vers 7 macht klar, als Gott die Erde erschuf, da haben die Engel, die bereits erschaffen waren, gejubelt. Aber dann wollte einer dieser Engel sein wie Gott, erklärt uns Jesaja 14, 12 und Hesekiel 28, Vers 12. Der Satan wollte sein wie Gott und wurde zur Erde gestürzt, wie Jesaja 14, 12 sagt. Und dadurch wurde die Erde Tohu Wavohu, Wüstheit und Leere. Dieser Ausdruck wird ja in Jeremia 4, Vers 23 wieder aufgenommen, in Verbindung mit dem verwüsteten Land Israel, verwüstet durch das Gericht Gottes. Sehr interessant. Das einzige Mal, wo dieser Ausdruck Tohu Wavohu noch vorkommt, Jeremia 4, 23, steht in Verbindung mit Gericht Gottes und Verwüstung. Und darum können wir also sehen, am ersten Schöpfungstag wird Himmel und Erde erschaffen. Dann kommt es zum Sturz des Satans, noch am gleichen Tag. Und noch am gleichen Tag bringt Gott dann sein Licht in die Finsternis hinein. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also nichts von einer Restitutionstheorie, wo man da Millionen von Jahren irgendwie unterbringen könnte in Vers 2, wie das manche versucht haben. Damit haben wir nichts zu tun. Es gibt auch keinen Grund, wieso wir da irgendwo Millionen von Jahren unterbringen sollten. Ist auch wissenschaftlich gar nicht haltbar. Aber eben das zeigt uns, dieser Zustand Wüstheit und Leere und dieser Finsternis über der Tiefe, das entspricht unserem Zustand eben als gefallene Geschöpfe. Und dann am ersten Schöpfungstag kommt dieses Licht in die Dunkelheit. Und das geschah bei der Bekehrung. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, damals in 1. Mose 1, Vers 3, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Jetzt haben wir gesehen, Kapitel 3, Vers 18, wir sehen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt wird gezeigt, dass diese Herrlichkeit, dieses Licht ist sogar in unsere Herzen hinein gestrahlt worden. Und jetzt kommt eine ganz interessante Anwendung der Geschichte von Gideon mit den Krügen. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Wo ist da die Anspielung auf Gideon? Wir kennen die Geschichte aus Richter 7. Die Leute mit Gideon mussten Krüge nehmen, gewöhnliche Tonkrüge, und Fackeln in den Krügen. Und dann wurden diese Krüge zerschlagen plötzlich kam das Licht in den Krügen. Diese Fackeln kamen zum Vorschein. Ja? Ich habe bei einigen Besonderheiten darauf hingewiesen und die Stellen angegeben. Geistliche Bedeutung der zerbrochenen Krüge Gideons. 2. Korinther 4, 7 und dann verwiesen auf Richter 7, Verse 16, 19 und 20. Ich meine, in der Bibel wird immer wieder der Vergleich gemacht zwischen unserem menschlichen Körper und Tonkrügen. Weil der Mensch ja schließlich auch ursprünglich aus Erde erschaffen worden ist, 1. Mose 2, ist der Bezug sehr direkt da zu unserem Körper. Und weil Tongefäße sehr zerbrechlich sind, ist die Parallele noch offensichtlicher. Denn wie zerbrechlich ist unser menschlicher Körper? Es braucht so wenig und wir sind nicht mehr da. Ja? Unglaublich wenig. Aber jetzt wird erklärt hier in Vers 7, dieses Licht Gottes, der Lichtglanz der Herrlichkeit Christi, hat in unser Herz geschienen. Das ist wie bei Gideon, da waren Tongefäße, aber das Feuer, das Licht der Fackeln war in den Gefäßen. Und so ist das der Lichtglanz des Herrn Jesus in uns, in unserem zerbrechlichen Körper. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Und dann spricht Paulus wieder über all diese Nöte, durch die wir hindurchgehen, und in denen auch unser Körper direkt betroffen ist. Und er erklärt gerade dadurch, dass unser irdisches Dasein, unser Körper so unter Druck kommt und letztlich zerbricht, wird die Herrlichkeit Gottes in uns dadurch sichtbar. Also, Gott ist alle Ehre. Wir sind ganz zerbrechliche Gefäße, aber dennoch, Gott will uns benutzen als Diener dieses neuen, herrlichen Bundes, mit der Herrlichkeit, die bleiben wird. Und wir haben diesen Lichtglanz in unseren Herzen drin. Eben, nochmals, wir haben aber diesen Schatz, der Lichtglanz Christi, in irdenen Gefäßen, unserem Körper, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Also all die Nöte, durch die wir hindurchgehen, die dienen dazu, dass eben das Licht in den zerbrechlichen Gefäßen sichtbar wird. Und dann lese ich noch Kapitel 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, das ist eben der Tonkrug, der zerschlagen wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen, überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Ja, es ist erstaunlich, wie der Apostel Paulus, der so schreckliche Dinge erlebt hat, später in Kapitel 11, spricht er davon, wie er dreimal Schiffbruch erlitten hat, wie oft er geschlagen worden ist mit 40 weniger einem Schlag. Das war die höchste Zahl von Peitschenhieben, die man im Judentum bekommen konnte. Mehr als 39 war nicht möglich. Und er hat dieses Höchstmaß mehrmals erduldet. Und trotzdem schreibt er hier, doch das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Das ist natürlich relativ gemeint. Er sagt, wenn wir das, die schrecklichsten Nöte des Lebens, vergleichen mit diesen Herrlichkeiten, die wir noch erleben werden, dann im Verhältnis dazu kann man das bezeichnen als das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Hier ist ein Wortspiel. Bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das hebräische Wort für Herrlichkeit heißt ja Kavod. Und das kommt von der Wurzel Kaved, schwer sein. Also Herrlichkeit im Hebräischen ist das, was gewichtig ist. Ja, merken wir diese Anspielung auf dieses Wort. Denn das schnell vorübergehende, leichte Unsere Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Eine Anspielung auf das hebräische Wort Kavod. Ja, wir sehen eben auf das Ewige, das, was bleibt. Und das, was wir in dieser Existenz jetzt haben, das ist alles vorübergehend. Und auch diese Drangsal, Not, die wir erleben, es ist alles beschränkt. Übrigens, hier hat man eine interessante Stelle, um zu zeigen, was das Wort ewig im Neuen Testament heißt. Die Allversöhner sagen ja in ihrer Irrlehre, es gäbe keine ewige Pein. Ewig bedeutet ein Zeitalter lang. Und wenn es also heißt in Matthäus 25, Vers 47, von der ewigen Pein, so ist das nicht ewig, sondern es ist für eine Zeit. Ja, jetzt haben wir hier das Wort ewig, aionios. Wenn wir jetzt nicht wüssten, was es heißt, dann könnten wir Vers 18 so lesen. Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Jetzt. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ist aionios. Wir wissen nicht, was aionios heißt. Aber wir können es herausfinden, es ist das Gegenteil von zeitlich. Also eben nicht zeitlich, unbegrenzt. Und damit kann man die Allversöhner ganz klar widerlegen. Wenn ihr sagt, aionios heißt ein Zeitalter, dann ist es zeitlich. Aber aionios ist genau das Gegenteil von zeitlich, eben unbegrenzt. Dann bedeutet das in Matthäus 25, letzter Vers, ewige Pein heißt ohne zeitliche Begrenzung. Und im gleichen Vers kommt übrigens auch vor ewiges Leben. Und das heißt auch Leben, das zeitlich nicht begrenzt ist. Ja, also wenn die ewige Pein begrenzt wäre, dann wäre das ewige Leben auch begrenzt. Logischerweise, ja. Gut, wir gehen weiter zu Kapitel 5. In den folgenden Versen spricht der Apostel Paulus über den neuen Körper, den die Gläubigen bekommen werden. Ob sie durch den Tod gehen und ihren Leib ablegen, der hier beschrieben wird als eine Hütte. Oder ob bei der Entrückung, das hat Paulus schon in 1. Korinther 15, 51 und folgende erklärt, da wird unser Körper sofort verwandelt. Das beschreibt er hier, wir werden mit einem ewigen Bau von Gott überkleidet. Und er sagt natürlich, wir möchten am liebsten überkleidet werden. Das heißt, wir möchten diese Verwandlung erleben, ohne durch den Tod hindurchzugehen. Aber eben, die einen müssen diesen Weg gehen und die anderen jenen. Aber am Schluss werden wir alle diesen unsterblichen Körper haben. Und dann erklärt er Vers 10, und wir alle müssen dann auch einmal vor dem Richterstuhl von Christus geoffenbart werden, auf das ein jeder empfange, was er in dem Leib getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da muss man als Kind Gottes nicht Angst haben, wir kämen nochmals in die Verdammnis. Aber es ist doch so, dass unser Leben einmal vor dem Richterstuhl Christi im Licht Gottes besehen wird. Und natürlich, wenn man den Weg nur halbherzig mit dem Herrn gehen will, ist das ein schrecklicher Gedanke. Aber wenn man wirklich mit ihm gehen will, dann ist es eigentlich auch etwas Tröstliches. Es gibt manchmal Dinge, wo wir uns fragen, wie sollen wir das einordnen? Ich möchte das eigentlich schon so sehen, wie der Herr das sieht, aber es ist mir nicht ganz klar. Aber wir werden wissen, es kommt der Tag, wo einmal alles ins Licht Gottes gestellt wird. Wir werden dann in völlige Übereinstimmung mit dem Herrn kommen. Und es wird dann Lohn geben, entsprechend dem, was wir als Gläubige im Körper getan haben. Das zeigt wieder die Herrlichkeit dieses Dienstes für Gott. Im Triumphzug umhergeführt, haben wir gesehen, Diener des neuen Bundes. Und für all das, was wir für den Herrn getan haben, wird es einmal Lohn geben. Aber dann wird erklärt, Vers 11, Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überzeugen wir die Menschen. Das heißt also, wenn wir wissen, wie heilig der Herr ist, und er lässt sich nicht bestechen, und wir wissen also, wie einmal Gottes Heiligkeit über diese Welt kommen wird, so ist das für uns eine Motivation, um die Menschen zu überzeugen, dass sie jetzt umkehren. Und dann wird in den weiteren Versen so schön gesprochen über unseren Dienst als der Dienst der Versöhnung. Die Motivation hier ist, Vers 14, die Liebe des Christus. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Also, der Herr Jesus hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegeben und diese Liebe wirkt sich aus für die Ungläubigen, dass wir sie eben gewinnen wollen für das Evangelium. Und wir sehen die Hingabe nach Gottes Maßstab, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Da zeigt der Apostel Paulus, im Blick auf den Richterstuhl Christi gibt es nur eine Option. Wir wollen nicht mehr für uns selber leben, sondern für den, der bereit war, alles für uns zu geben am Kreuz, wollen wir das auch so tun. Und dann erklärt er eben, wir sind eine völlig neue Schöpfung. Und dann Vers 18. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus. Und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort der Versöhnung niederlegend. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also hier haben wir den Dienst beschrieben als ein Dienst der Versöhnung. Wieder ein neuer Aspekt des Dienstes. Und zwar so, dass wir jetzt Gesandte für Christus sind. Ich glaube, man kann das am besten verstehen, wenn man denkt, was ist ein Gesandter heute, ein Diplomat? Ein Diplomat aus Amerika, hier in der Schweiz, der sucht nicht, dass seine Kinder so typisch schweizerisch sind, sondern die sollen amerikanisch leben, aber so, dass die Schweizer denken, Amerika ist ein wunderbares Land. Ja? Und darum ist es sehr wichtig, wie sich Diplomaten aufführen in einem fremden Land. Sie sollen ihr Land vertreten, aber in einer guten Weise. Und wenn sie sich falsch aufführen, kann das sehr verheerend sein für ein Land. Ja? Wenn man einen Schweizer Botschafter in Deutschland hat, der sich miserabel aufführt, das ist sehr schlecht für die Schweiz. Ja, und wir sind Gesandte für Christus. Das heißt also nicht, wir sollen uns diesem Zeitgeist hier anpassen. Aber wir sollen so als Gesandte leben, dass die Menschen denken, ah, das muss ein wunderbares Land sein. Diese himmlische Heimat. Dieses Land möchte ich kennenlernen. Also ganz gewaltig. Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist dieser Dienst des neuen Bundes, dieser Triumphzug, von dem wir gehört haben. Also das zeigt eben wirklich diese Erhabenheit des Dienstes. Vergessen wir nicht, Kapitel 1 bis 7 haben wir überschrieben mit die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Dann kommt Kapitel 6, mitarbeitend, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Mitarbeitend. Nun, das ist wieder eine Anspielung, was der Apostel Paulus schon in 1. Korinther 3, Vers 9 gesagt hatte. Da sagt er, wir sind Mitarbeiter Gottes. Das ist ein gewaltiger Titel. Wir würden ja nie wagen, so etwas von uns zu sagen, wenn nicht die Bibel selber diesen Ausdruck verwenden würde. Mitarbeiter Gottes. Und dann erklärt er, wie wir einen Dienst ausüben sollen, wo wir in keiner Sache Anstoß geben. Vers 3. Das ist eben genau das, was er gesagt hat mit den Botschaftern, mit den Diplomaten. Indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, auf dass der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem uns erweisen als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, in Streichen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre. Durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als Nichtshabend und alles besitzend. Eine gewaltige Beschreibung der Erhabenheit des christlichen Dienstes. Und denken wir dran, christlicher Dienst ist nicht für eine bestimmte Gruppe der Gemeinde, von jeder Gläubige ist ein Diener des neuen Bundes, ist ein Gesandter für Christus, wird im Triumphzug umhergeführt. Aber wir sehen, es gibt so viele Klippen, wo wir uns als Diener Gottes erweisen sollen. Durch Ehre und Unehre, Vers 8. Unehre ist sehr schwierig auszuhalten, aber Ehre auch. Ehre zu bekommen kann sehr, sehr gefährlich sein. Wie viele sind gefallen, weil sie mit der Ehre nicht umgehen konnten? Böses Gerücht ist etwas Schlimmes. Aber man muss sich erweisen, nicht nur, wenn man gut über uns spricht, sondern auch, wenn man schlecht über uns spricht. Böses Gerücht, gutes Gerücht. Und so zeigt der Apostel Paulus, diese Kontraste, aber in all diesen Kontrasten sollen wir uns eben als treue Diener des Herrn, die nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn erweisen. Und dann kommt Kapitel 11. Ich habe das ja so umschrieben in unserer Unterteilung. Sehen wir ab Kapitel 4, Vers 1. Hatten wir den vierten Unterteil, die Herrlichkeit Gottes in zerbrechlichen Dienern. Da ging es um die zerbrechlichen Tongefäße. 4,1 bis 5,10. Dann der Dienst der Versöhnung, Kapitel 5, 11 bis 21. Und jetzt hatten wir Kennzeichen des wahren Dienstes für Gott, Kapitel 6, 1 bis 10. Und jetzt kommt noch ein Abschnitt, Absonderung vom Bösen, und Zurechtbringung als Frucht des wahren Dienstes. Das ist Kapitel 6, 11 bis und mit 7, Vers 15. Da sagt der Apostel Paulus, Vers 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Darum gehet aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier warnt die Bibel vor einem ungleichen Joch. Das Bild, das dahinter steckt, findet man in 3. Mose 19, 19 und 5. Mose 22, 10. Dort verbietet das Gesetz, dass man zum Beispiel pflügt mit einem Rind und einem Esel zusammen. Das wäre ein ungleiches Joch. Das ist sehr schmerzhaft für die Tiere, weil Rinder einen anderen Schritt haben, eine andere Gangart als Esel. Die kann man nicht zusammen jochen. Die können nicht zusammen im gleichen Joch ziehen und arbeiten. Und jetzt wird das hier geistlich übertragen. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Also hier haben wir eine ganz klare Anweisung. Heirat eines Gläubigen mit einer Ungläubigen oder einer oder umgekehrt ist nicht möglich in Gottes Augen. Das ist etwas anderes, wenn jemand erst später zum Glauben gekommen ist. Da sehen wir dann in 1. Korinther 7, haben wir das gesehen, welche Ermutigung Gott auch für diese Situation gibt. Aber wenn wir vor der Frage stehen des Heiratens als Gläubige, ist das ein ganz klares Gebot, nicht eine Empfehlung. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Da wird erklärt, Licht und Finsternis, es passt nicht zusammen. Christus und Satan, der Belial, passt nicht zusammen. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also hier wird ganz klar, wird das untersagt. Da sind wir garantiert auf einem Irrweg, wenn wir das auch nur erwägen, einen solchen Weg. Aber wenn wir das wirklich beachten, kann uns Gott vor viel Herzeleid bewahren. Aber die Stelle geht hier weiter. Es geht darum, die Gemeinde in Korinth soll sich absondern von Ungläubigen. Da haben wir eine wichtige Stelle, die uns zeigt, die Vorstellung, das Prinzip einer Volkskirche ist vollkommen gegen Gottes Wort. In der Volkskirche haben wir Gläubige und Ungläubige zusammen, die Kirche ausmachen. Ich weiß, es geht nicht darum, dass Ungläubige nicht in den Gottesdienst kommen sollten. In 1. Korinther 14 wird ganz selbstverständlich gesagt, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde und da kommen Ungläubige herein und wie sie dann überführt werden, also ist gerade eine Gelegenheit, wenn Ungläubige auf Besuch kommen in der Gemeinde. Aber sie gehören nicht zur Gemeinde. Und dann können sie zum Beispiel auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Und hier wird also klar gesagt, eine Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen als Gemeinde ist absolut unmöglich. Und da müsse man sich absondern. Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an und ich werde euch aufnehmen. Also hier haben wir eine ganz klare Grundlage, wenn man in einer Kirche ist, wo Gläubige und Ungläubige zusammengehören, dann fordert uns Gott auf zur Absonderung. Ich habe unter Besonderheiten an dieser Stelle noch hingewiesen unter dem Punkt Absonderung von den Ungläubigen, 2. Korinther 6, 11 bis 7, 2. Es gibt noch eine weitere wichtige Stelle, 2. Timotheus 2, 16 bis 22. Dort geht es um Absonderung von Irrlehrern. Und in Hebräer 13, 12 bis 16 geht es um Absonderung vom Judentum. Dort wird erklärt, die gläubigen Juden, die sollen jetzt aus dem Judentum hinausgehen. Christus hat ja auch keinen Platz gehabt im Tempel in Jerusalem. Er wurde hinausgetan und musste außerhalb der Stadt am Kreuz leiden. Und darum sollen wir auch zu ihm hinausgehen, das heißt also das Lager des Judentums als Jude, verlassen, seine Schmach tragend. Hier wird also klar gemacht, ein religiöses System, in dem Christus verworfen ist, ist kein Ort, wo ein Gläubiger noch bleiben kann. Da, wo Christus verworfen ist und sein Wort, da müssen wir auch hinausgehen. Also nochmals, 2. Korinther 6, Absonderung von Ungläubigen, 2. Timotheus 2, Absonderung von Irrlehrern, Hebräer 13, Absonderung vom Judentum. Und dann haben wir noch eine interessante Stelle, Offenbarung 18, 4, Absonderung von der Hure Babylon. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber das wäre interessant, das genau anzuschauen, warum man ganz überzeugend darlegen kann, dass die Hure Babylon in Offenbarung 17 und 18 die römisch-katholische Kirche ist. Sie sitzt auf 7 Hügeln, heißt es. Und sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. Und da steht in Offenbarung 18, geht aus ihr hinaus, mein Volk, und sondert euch ab. Und da wird erklärt, damit man nicht ihrer Ungerechtigkeit mit teilhaftig wird. Also ganz wörtlich, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mit teilhaftig werdet. Da sieht also Gott sein Volk, die wahren Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche drin. Und er sagt, mein Volk, geht aus ihr hinaus. Man bedenke, Luther hatte sich nicht erst bekehrt, nachdem er draußen war. Der hatte sich bekehrt vorher. Und hat noch jahrelang hat er Vorlesungen gehalten als Professor, als katholischer Professor für Theologie, über den Galaterbrief, über die Psalmen. Aber in dieser Zeit hat er die Gnade Gottes erkannt. Und dann, als die Reformation so richtig losging, da sind dann Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klostern, aus der Kirche hinausgegangen und haben die Gnade Gottes erkannt. Und so sieht also Gott die echten Gläubigen in dieser Kirche, aber in Offenbarung 18, Vers 4 werden sie aufgerufen, sie müssen sich absondern, denn wenn man in einem System drin bleibt von Götzendienst, macht man sich letztlich mitschuldig. Das ist das Prinzip, mitgegangen, mitgehangen. Das hat man schon als Kind gelernt, nicht? Und war dann klar, was gemeint war. Ja, also hier 2. Korinther 6 wird gezeigt, die Korinther müssen sich absondern vom Bösen. Und dann kommt Kapitel 7, wo er wieder erklärt, wie das war. Titus ist zurückgekommen und hat ihm erklärt, dass die Korinther wirklich Buße getan haben. Und sie waren bereit, Dinge, die vorher nicht in Ordnung waren, jetzt in Ordnung zu bringen. Und da drückt er aus, wie er sich freut, dass sein Brief nun diese heilsame Wirkung gehabt hat. Also es war für ihn eine ganz große Sorge, wie kommt der erste Korintherbrief an? Und das ist schon interessant. Welcher Brief im Neuen Testament ist der vielleicht unbeliebteste Brief heute? Also, der erste Korintherbrief gehört schon in manchen Abschnitten dazu. Und für den Apostel Paulus war das so eine Not, wie kommt dieser Brief an? Und das war für ihn so gewaltig, als er sah, der erste Korintherbrief hat Gewaltiges ausgelöst, hat zur Buße geführt, hat Neuausrichtung gebracht. Und diese Freude drückt er da aus in Kapitel 7. Ja, jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Bis 5 Uhr. Darum der zweite Teil, die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. Kapitel 8 und 9. Da muss ich jetzt erklären, für den Apostel Paulus war das ein großes Anliegen, dass die Gläubigen aus den heidnischen Völkern, dass die sehen, dass sie in Bezug auf die Gläubigen aus dem jüdischen Volk eine besondere Aufgabe haben. Und damals waren die Gläubigen in Judäa und in Jerusalem in großer materieller Not. Und da hat der Apostel Paulus eben schon im Römerbrief, in Römer 15, erklärt, dass eigentlich die Gläubigen aus den heidnischen Völkern eine Verantwortung haben, von ihrem Materiellen diesen armen Gläubigen aus den Juden zu geben, genauso wie sie von den geistlichen Gütern, die ja über den Herrn Jesus, der ein Jude war, aus dem jüdischen Volk zu ihnen gekommen sind, wie sie das erhalten durften. Und so war es dem Apostel Paulus ein Anliegen, dass in den verschiedenen nicht-jüdischen Gemeinden gesammelt wird, um die armen jüdischen Gläubigen im Land Israel zu unterstützen. Und da hat der Apostel Paulus schon in 1. Korinther 16 erklärt, wie sie das machen sollen. Die sollen nicht einfach dann, wenn mal jemand vorbeikommt und sagt, ja, also wir haben da eine ganz große Aktion, jetzt sollten wir mal schön alle sammeln. Er sagt, jeden ersten Wochentag. An jedem ersten Wochentag sollen sie etwas auf die Seite tun und in der Gemeinde geben. Und so ist es wichtig, dass man eben nicht gibt, so aus einer besonderen, vielleicht auch manchmal emotionalen Situation heraus. Solche Dinge wissen manche Leute richtig auszunutzen. Und die können stundenlange Predigten halten übers Geben. Und dann wird abgesahnt. Nein, und darum ist es eben gesund, wenn man das nüchtern macht und quasi jeden ersten Tag der Woche in den Zusammenkünften auf die Seite tut. Und jetzt mit dem zweiten Korintherbrief will der Apostel Paulus das Thema nochmals aufnehmen, da in Kapitel 8 und 9. Und er sagt, andere Gemeinden in Mazedonien, die haben bereits mit dieser Sammlung angefangen. Und ihr Beispiel sollte die Korinther ermutigen, dass sie da auch wirklich eine Aufgabe sehen. Und jetzt sehen wir, wie das Geben auf eine Höhe hinaufgehoben wird. In diesem Zusammenhang sagt der Apostel Paulus, Kapitel 8, Vers 9, denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Also auch das Geben ist nicht einfach, man gibt ein bisschen Geld und aus einem Überfluss, sondern er will, dass man vor sich hat, der Herr Jesus, der aus der Herrlichkeit des Himmels kam, arm wurde, um uns reich zu machen. Das auf diesem Hintergrund soll man diesen Dienst des Gebens ausüben. Und dann in Kapitel 9 zeigt er ein ganz wichtiges Grundprinzip in Vers 7. An jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Interessant, nirgends wird von 10% gesprochen. Sondern der Maßstab wird ganz anders gesetzt. Und es wird wirklich vorgestellt als etwas, das zwischen uns und dem Herrn ist und zusammenhängt mit unserem Herzensverhältnis zum Herrn. Eben, es soll nicht aus Betrübnis, Verdruss geschehen oder unter einem Druck. Einfach ein fröhlicher Geber, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also da finden wir ganz grundlegende Belehrungen zu diesem Thema in diesen zwei Kapiteln. Das ist so eben erhaben. Das ist nicht einfach so halt etwas, das halt auch noch sein muss und das irgendwie zum Management einer Gemeinde gehört, sondern es ist wirklich so, wie wir das überschrieben haben, Teil 2, die Herrlichkeit des Gebens nach Gottes Gedanken. In dem eben der Herr Jesus vorgestellt wird als der, der aus der Herrlichkeit gekommen ist, um uns reich zu machen. Und es schließt ab mit Kapitel 9, Vers 15. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das ist der Herr Jesus selbst. Er ist die unaussprechliche Gabe Gottes. Dann kommt Kapitel 10 bis 13. Ja, noch zur unaussprechlichen Gabe. Im Johannesevangelium ganz am Schluss schreibt der Apostel, es sind noch viele Dinge geschehen, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Wenn man alles einzeln aufschreiben würde, so würde selbst die Welt die Bücher nicht fassen können. Und das ist nicht einfach so ein bisschen übertrieben, sondern er will damit sagen, der Herr Jesus, der ewige Gott, ihn kann das ganze Weltall nicht fassen, hat schon Salomo gesagt in 1. Könige 8, 57. Der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Und trotzdem in Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes sagt, der Herr Jesus hat in seinem Leben eine solche Herrlichkeit Gottes geoffenbart. Wenn man das alles aufschreiben würde, im Detail und ausgeführt und erklärt und erläutert, dann würde die ganze Welt die Bücher nicht fassen, weil er eben die unaussprechliche Gabe Gottes ist. Nun Kapitel 10 bis 13. Ich habe erklärt, Titus hat Paulus darauf hingewiesen, es gibt neue Gefahren. Da sind falsche Lehrer gekommen und die sind eine echte Gefahr für die Korinther. In Kapitel 10, Vers 1 bis 11, 15 habe ich folgenden Titel: Der Dienst des Apostels im Kontrast zu den Verführern. Er zeigt, wie er als Apostel gedient hat und er zeigt, welche Hochstapler das sind, die da nach Korinth gekommen sind und die Korinther verführen wollten. Und dann sieht man, wie tödlich die Gefahr war. In Kapitel 11, Vers 4 sagt er, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Er sagt, ihr seid geistlich in einem so schlechten Zustand, ihr seid in der Gefahr, einen anderen Jesus anzunehmen, einen anderen Geist zu empfangen und ein anderes Evangelium zu akzeptieren. Und dann erklärt er im Blick auf diese Irrlehre in Vers 11, Vers 14, Vers 13 schon, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Also hier zeigt er falsche Apostel. Und das Thema ist heute hochaktuell, weil wir in einer Epoche leben, wo plötzlich behauptet wird, wir sind in der Endzeit und Gott will das apostolische Amt wiederherstellen. Und da kommen wirklich Leute unter den Evangelikalen, die sagen, ich bin ein Apostel Gottes. Also wieder hochaktuell. Und hier wird gezeigt, die führen sich auf, die kommen in der Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit. Also das sieht man nicht einfach so auf den ersten Blick, dass die voll daneben sind, sondern die können wirklich so erscheinen, als wären sie Diener der Gerechtigkeit. Aber sagt es, kein Wunder, der Satan selber kommt auch wie ein Engel des Lichts. Also wir müssen nicht so naiv sein und denken, ihr Lehrer, wenn die kommen, sagen sie schon mal zuerst, guten Tag, hallo zusammen, ich bin ein Irrlehrer und ich möchte euch mal etwas ganz Falsches erzählen. Sondern die können auch sehr viele wahre und richtige Dinge sagen und gerade das ist das Gefährliche, dass nicht alles falsch ist. Und diese Verse haben aber auch über diese Irrlehrer damals und bis in unsere Zeit hinaus eine sehr große Bedeutung im Blick auf das Problem Islam. Man denkt, das hat der Apostel Paulus im Jahr 55 geschrieben. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, da wurde um 570 in Mekka ein Mann geboren, der mit 40 das Gefühl bekam, er sei ein Prophet Gottes. Für Juden und für Christen. Und er hat verkündigt, Jesus ist im Mutterleib von Maria erschaffen worden aus dem Nichts. Also ganz klar die ewige Sohnschaft, die ewige Gottheit Christi geleugnet. Aber er hat ihn genannt Isa, Jesus, auf Arabisch. Aber es war ein anderer Jesus. Und dann hat er ein anderes Evangelium gebracht, dass der Mensch eben, indem er das Bekenntnis zu Allah als einzigen Gott und zu seinem Propheten Muhammad aufsagt und indem er die Gebote des Islams, das Beten und so weiter einhält, so kann er vielleicht einmal ins Paradies kommen. Es ist ein anderes Evangelium. Und es ist auch ein anderer Geist. Es ist ein Geist des Hasses. Aber da wird gewarnt. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Und interessant, dieser Muhammad mit 40 macht eine Begegnung in den Bergen mit einem Engelwesen, das sich Gabriel nannte. Engel Gabriel. Und der Apostel Paulus sagt, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und hier haben wir also biblisch schon ein halbes Jahrtausend im Voraus eine ganz gewichtige Warnung, wenn da einer kommt mit einem anderen Jesus, einem anderen Evangelium, dass das eine tödliche Verführung ist. Dann in den weiteren Versen erzählt der Apostel Paulus aus seinem Leben, wie er als Diener gelitten hat. Und da erzählt er plötzlich Dinge, die er früher nie erzählt hat. Und warum musste er das? Die Korinther haben ihn gezwungen. Er hätte das nie offen gelegt, wenn sie ihn nicht so offen herausgefordert hätten, ob er wirklich ein Apostel Christi sei. Und deshalb sagt er, ihr habt mich zum Toren gemacht. Weil plötzlich muss ich jetzt alle Qualitäten aufzählen. Und wenn man sich selber quasi loben muss, wird man zum Tor. Ihr habt mich gezwungen. Und er war bereit, zum Tor gemacht zu werden, damit er ihnen einfach helfen konnte, um nicht diesen falschen Aposteln anzuhängen. Und es ist schon interessant, wie eben in unserer Zeit immer wieder gerade gegen den Apostel Paulus so negativ gesprochen wird. Und auf der anderen Seite plötzlich kann man Feuer und Flamme sein für ganz neue Apostel. Ja, das ist dieser Kontrast, den wir auch da haben. Und schließlich in Kapitel 12 hat Paulus nach 14 Jahren sogar von diesem Erlebnis erzählt, dass er in den Himmel entrückt war, ins Paradies, in den dritten Himmel. Das hat er nie erzählt, er hat nie darüber gesprochen. Und nur weil sie ihn so herausgefordert hatten, musste er schließlich davon sprechen. Und er hat es ganz zurückhaltend gemacht, er hat gesagt, ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Aber wenn man dann weiterliest, merkt man, aha, und dieser Mensch, das ist er selber. Nicht ich, vor 14 Jahren. Ich kenne einen Menschen, vor 14 Jahren. Und er hat dann auch eben sogar dieses Erlebnis kundgetan. Aber interessant ist, er hat nichts erzählt, was er gehört hat und was er gesehen hat. Und wir leben in einer Zeit, wo im Zug mit diesen neuen Aposteln und neuen Propheten kommt einer nach dem anderen und sagt, ja, ich war für so viele Minuten tot und ich war im Himmel. Und jetzt kann ich euch mal eine Geschichte erzählen. Was man dort im Himmel alles so sieht. Und wenn man das vergleicht mit dem, was wir in der Bibel lesen über den Himmel, merkt man plötzlich, oh, der war aber nicht dort. Eine Geschichte habe ich mal angeschaut, da hat einer erzählt, ja, ich war im Himmel und da gibt es so viele Wohnungen, ja. Und da sei dann in eine solche Wohnung hineingegangen. Und was ihm so aufgefallen ist, da waren Bilder an den Wänden. Es war eigentlich so moderne Kunst. Ah, danke, da wissen wir schon Bescheid. Der war nicht im Himmel. Moderne Kunst, das ist Kunst jenseits der Linie. Genauso wie in der Musik. Ja? Mit der modernen Musik des 20. Jahrhunderts hat man wie in der Malerei einen Bruch vollzogen, jenseits der Linie. Ja, ihr wisst, wovon ich spreche. Musik, DRS2 am Abend. So ist auch moderne Malerei. Es ist bereits jenseits der Linie. ist ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Solche Bilder haben wir keine im Himmel. Ja, aber eben nur, um zu sagen, wie aktuell und er, der Apostel, der wirklich im Himmel war, 14 Jahre lang, hat niemandem davon erzählt. Und jetzt musste er, um klarzumachen, dass er wirklich ein Apostel Jesu Christi ist. Und dann kommen wir zu Kapitel 13. Da finden wir noch die letzten Ermahnungsworte. Und das ist so schön, obwohl er sehr ernst mit den Korinthern sprechen musste. Gerade ab Kapitel 10, weil sie so in Gefahr waren, auf ihr Wege zu kommen. Er endet aber so ermutigend. Ich möchte das zum Schluss noch lesen, Kapitel 13, Vers 11. Übrigens, Brüder, freut euch, werdet vollkommen. Seid getrost, seid eines Sinnes, seid in Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch die Heiligen alle. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das so reichhaltig ist. Und wir dürfen überall immer wieder dich sehen und deine Herrlichkeit. Und wir bitten dich, dass du uns alle näher zu dir hinziehst und dass wir alle mehr und mehr diese Erfahrung machen, dass wir mit aufgedecktem Angesicht deine Herrlichkeit anschauen. Und so, ohne in einem Krampf zu leben, immer mehr in dein Bild umgewandelt werden. Richte unsere Augen auf dich und hilf uns, weg von uns zu kommen, dass sich immer alles um uns selber dreht. Hilf uns, dass wir auch das umsetzen können, was wir in 2. Korinther 5 gelesen haben, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für dich und zu deiner Ehre. Hilf uns, dass gerade auch dieser 2. Korintherbrief, der so die Herrlichkeit des Dienstes und der Nachfolge vorstellt, in unserem Leben mehr und mehr umgesetzt werden kann. Da brauchen wir deine Gnade und die Gemeinschaft, die tägliche Gemeinschaft mit dir. Amen.